Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
Platin, Palladium, die laufen einfach seit dem Fed-Meeting nochmal sensationell. Und das befeuert natürlich. Niedrige Zinsen sind generell gut für Rohstoffe und besonders gut für Edelmetalle.
Der von Tobel Channel.
Hallo, mein Name ist Carsten Storck. Ich bin Asset Manager des DCX, des Dynamic Commodity Index, den wir gemeinsam mit dem Bankhaus von Tobel im Dezember 2024 aufgelegt haben. Ein Partizipationsschein, der sich ausschließlich mit Rohstoffthemen beschäftigt.
Dann sage ich ganz herzlich willkommen beim Börsenradio. Ich bin Andi Groß und Carsten, lass uns heute sprechen über Platin, über Palladium und deren mögliche neue Rolle als Industriemetalle. Außerdem über Silber. Da gab es jetzt kürzlich eine ganz interessante Studie, die du gefunden hast. Und vielleicht schaffen wir es auch noch ein kurzes Update bei den Metallen der seltenen Erden. Da hast du dich ja auch so richtig reingefuchst. Aber beginnen möchte ich mit der Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed. Hat ja sicherlich auch im Nachgang Auswirkungen auf das Thema Metalle und deren Preise. Die Fed galt ja jahrzehntelang als Hort der Stabilität, als Hort der Zuverlässigkeit, aber seit Trump auch in diesem durchaus kritischen Spiel seine Meinung hat und die lautstark kundtut, geht die Sorge um, ja, die Zahlungsfähigkeit der Amerikaner steht irgendwie auf dem Prüfstand und damit auch die Rolle des Dollar. Also vereinfacht gesagt hat ja die Fed das Mandat, die Preise stabil zu halten und am Arbeitsmarkt für Vollbeschäftigung zu sorgen. Momentan driften diese Ziele aber so ein bisschen auseinander. Arbeitsmarkt, ein Risiko nach unten, Inflation, ein Risiko nach oben. Da kannst du viel falsch machen mit der Zinsschraube. Lediglich die Trumpschen Hardliner im Board, also Myron Bowman und Waller, die wissen ganz genau, was zu tun ist. Nämlich Zinsen runter und runter und runter und damit wollen sie die Fed in den Taubenschlag verwandeln. Wie schätzt du das ein, die Situation momentan? Wie kritisch ist das?
Das ist ein wirklich komplexes Thema geworden.
Ja, hast schon gemerkt, ich habe auch sehr weit ausgeholt. Ja.
Wie du es ja angesprochen hast, das war ja ursprünglich, die Fed hat die Aufgabe, die Preisstabilität zu halten, auch anders als in Europa in den Arbeitsmarkt einzugreifen. Und die Fed arbeitet unter Jerome Powell eigentlich, seit er Fed-Präsident ist, sehr datengetrieben, also lässt sich wirklich kaum beeinflussen durch irgendwelche politischen Events. Allerdings ist Folgendes passiert. Donald Trump hat ja vor wenigen Wochen die Leiterin des Statistischen Amtes gefeuert, weil die Revisionen so massiv nach unten getätigt wurden, besonders was die Arbeitsmarktdaten angeht. Soll heißen, dass der Markt eigentlich und Donald Trump sich selbst gar nicht mehr auf diese Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten verlassen konnte, weil die Revision einen Monat später so gravierend nach unten war, dass er die Reißleine gezogen hat. Und das hat es noch nie gegeben, meines Wissens. Also er hat die Chefin dann gefeuert. Und da sieht man schon, wie heiß das Thema ist. Also Donald Trump versucht natürlich, aufgrund seiner Politik die Zinsen nach unten zu treiben. Und das gelingt ihm nicht, weil sich die Fed immer wieder darauf beruft, dass sie eben datengetrieben und unabhängig ist. Und Jerome Powell gerät immer mehr unter Druck, weil Donald Trump, wir wissen ja, dass seine Kommunikation mit dem Markt vorwiegend über seine eigene Social-Media-Plattform Truth Social stattfindet. Und er hat ja mehrfach öffentlich Zinssenkungen um bis zu 300 Basispunkte gefordert. Es ist jetzt so, dass er so peu à peu versucht, also er kriegt Unterstützung aus dem Komitee. Darunter fällt zum Beispiel Waller. Aber auch die Michelle Bowman, die Vizegouverneurin, die haben sich kurz nach dem Juli-Meeting geäußert, dass sie eigentlich auch dafür wären, dass die Zinsen um 25 Basispunkte fallen. Und du hast es jetzt angesprochen, jetzt kam Myron ins Spiel, der eben letzte Woche oder kurz vor dem Meeting erst vereidigt wurde. Und das war ja ganz interessant, weil er war der Einzige, der bei dem letzten Notenbank-Meeting für den Jumbo-Cut gewotet hat, also sprich für 50 Basispunkte. Und die anderen haben alle für 25 Basispunkte gewotet. Jetzt stellt sich der Markt so ein bisschen die Frage, ob sich Myron vielleicht schon so ein bisschen in Stellung bringt als nächster Fed-Governor. Jerome Powell tritt ja ab 2026. Was wir jetzt aktuell sehen, ist, dass die Situation wie folgt ist. Der Markt erwartet nach der Zinssenkung im September 2 weitere Zinssenkungen in der Höhe von 25 Basispunkten für das Oktober-Meeting und das Dezember-Meeting dieses Jahr. Ich könnte es mir vorstellen, dass es sogar noch einen 50-Basispunkte-Cut gibt und einen 25-Basispunkte-Cut. Aber Fakt ist, alles, was über das Frühjahr hinaus an Erwartung da ist, ist eigentlich Makulatur, weil der Posten wird neu besetzt und Donald Trump wird sicher versuchen, seine persönlichen Vorzugspersonen in Stellung zu bringen in dem Komitee, dass die Zinsen schneller und weiter fallen, als der Markt das momentan annimmt. Und das ist natürlich Benzin aufs Feuer für die gesamten Edelmetalle vor allem. Das hat man auch gut gesehen. Bei Gold Silber, aber auch Platin, Palladium, die laufen einfach seit dem Fed-Meeting nochmal sensationell. Und das befeuert natürlich. Niedrige Zinsen sind generell gut für Rohstoffe und besonders gut für Edelmetalle. Und besonders schlecht natürlich für den US-Dollar oder den Dollar-Index, was man ja auch gesehen hat. Der Euro hatte gegenüber dem Dollar seit Jahresanfang auch um bis zu 16-17% schon zulegen können. Und ich glaube, da ist auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht.
Ich hatte eingangs gesagt, wir wollen sprechen über Palladium und Platin in der Sonderrolle, also nicht nur das Thema, was machen die Zinsen, was macht der Dollar, was macht das mit den Metallen allgemein, sondern was tut sich bei Palladium und Platin ganz speziell? Und da hast du eine interessante These im Vorgespräch aufgeworfen, hast gesagt, also das Verbrenner aus in Europa, in der EU, das kommt nicht oder nicht so wie gedacht. Was hat das mit Palladium und Platin zu tun?
Also Palladium besonders, Platin auch, wird besonders als Industriemetall von der Automobilindustrie nachgefragt, weil es in den Katalysatoren verbaut wird. Ein Grund, warum Palladium eigentlich die letzten Jahre nie wirklich nach oben gegangen ist, ist einfach, dass der Markt damit gerechnet hat, dass die grüne Wende weitergeht. Wir steigen auf die Elektromobilität um. Das heißt, Verbrenner werden weniger gebaut oder gar nicht mehr gebaut ab 2035. Und das liegt natürlich auf dem Palladiumpreis wie so ein Stein, dass es das nicht nach oben hat gehen lassen. Und wir sehen jetzt die ersten Tendenzen aufgrund der Krise in der Automobilindustrie in Deutschland. Ich glaube, Porsche hat ja letzte Woche auch wieder ein Profit Warning gebracht. Ich habe jetzt heute eine Studie in der South China Post gelesen, einen Artikel. Ich glaube, das Defizit bei den Autos dieses Jahr Deutschland gegenüber China ist seit Januar um 143% angestiegen. Also soll heißen, dass viel mehr Autos von China jetzt in die Bundesrepublik kommen als umgekehrt, wie es mal war. Und die deutsche Automobilindustrie hat vor wenigen Wochen geschlossen einen Brief geschrieben an die EU, wo sie eben darauf hingewiesen haben, dass sie, wenn das Verbrenner auskommt, eigentlich mehr oder weniger kritisch sind, was das Überleben angeht. Und Manfred Weber hat sich sehr prominent vor ungefähr 10 Tagen, 2 Wochen in der Bild-Zeitung geäußert, dass er dafür sorgen wird, dass das Verbrenner aus 2035 fallen wird, dass das nicht kommt. Es hat sich dann Ursula von der Leyen auch kurzzeitig zu Wort gemeldet und gesagt, sie will bis Dezember diesen Jahres diesbezüglich eine Entscheidung treffen. Was hat das mit Palladium und Platin zu tun? Also bei Platin ist es ja ein Sonderfall, weil Platin ist seit Mai, Juni 2025 extrem stark angestiegen. Dieser Auslöser für diesen starken Anstieg, der kam eigentlich in erster Linie aus der Schmuckindustrie. Und zwar, weil Gold so stark gestiegen ist, dass viele Schmuckproduzenten und Schmuckhändler, Asien ist da ja ein Riesenmarkt, auch der Nahe Osten, die haben angefangen zu substituieren. Also das teure Gold gegen das günstigere Platin. Das war der erste Schwung. Und der zweite Schwung, der kommt jetzt meines Erachtens aus dieser potenziellen Nachfragesteigerung aus der Automobilindustrie wieder gegenüber Platin und Palladium. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn dieses Verbrenner ausfällt, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass die Nachfrage nach diesen zwei Metallen jetzt nicht nur aus dem Edelmetallbereich, wie es im Platin ist, sondern eben auch aus dem Industriebereich stark ansteigen könnte. Platin hat ja schon schön reagiert. Wir sind ja knapp bei der 1500 US-Dollar pro Unze wieder. Aber auch Palladium hält sich sehr gut, reagiert auch sehr sensibel auf diese Neuigkeiten. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für diese beiden Metalle sowohl gegen Jahresende, aber auch im ersten Quartal 2026 nochmal einen ordentlichen Schub gibt. Wir dürfen nicht vergessen, dass China hier auch ein großer Produzent ist in der Automobilindustrie. Und wie gesagt, wenn da mehr Nachfrage kommt, dann ist das für mich aufgrund der Shortage, die wir im Markt haben, also das strukturelle Defizit bei den Metallen, ist das für mich eine logische Konsequenz, dass die weiter steigen werden.
Preis ist das eine, Shortage ist das andere. Wo kriegt man so viel Platin oder Palladium her? Was sind die Lieferstaaten?
Bei Platin und Palladium ist es wirklich so, dass der Großteil der Produktion eigentlich in Ländern stattfindet, die geopolitisch auch jetzt nicht so stabil sind. Also vielleicht bleiben wir mal beim Palladium, weil das wird wahrscheinlich von dem Wiedererstarken der Automobilindustrie in Richtung Verbrenner am meisten profitieren. 40% des Palladiums werden in Russland produziert und 40% werden in Südafrika produziert. Die restlichen 20 verteilen sich dann auf den Rest der Welt. Aber du siehst schon, sowohl Südafrika hat immer wieder mit sehr infrastrukturellen Problemen zu kämpfen, gerade was wirklich die tatsächliche Infrastruktur angeht. Die haben Powerouts, Stromausfälle in dem Fall, die Produktion beeinflussen. Und bei Russland, da wissen wir, das ist ein eigenes Thema aufgrund der Sanktionierungen der Europäischen Union gegenüber Russland. Also es wäre ein leichtes wahrscheinlich irgendwann für die russische Regierung oder Putin zu sagen, wisst ihr was, also wenn ihr zwar Palladium braucht, aber von mir bekommt ihr nichts. Das könnte natürlich nochmal diesen doppelten Effekt nach oben haben. Wir haben das gesehen, wie damals Russland in der Ukraine einmarschiert ist. 2022 ist der Palladiumpreis kurzzeitig bis über 3000 Dollar gestiegen. Also da sieht man, was da an Volatilität dahinter ist. Plus, es ist so, dass der Palladium-Future an sich auch von allen Metall-Futuren, die an der CME in den USA gehandelt werden, eigentlich der illiquideste ist. Es ist ein extrem schwerer Kontrakt. Es ist ein Kontrakt, bei dem das Managed Money seit die grüne Wende gestartet ist, tendenziell eher immer short ist. Und das verstärkt auch immer diese kurzfristigen Effekte nach oben. Immer wenn eine bullische Meldung eigentlich im Palladium kommt, kann man das gut beobachten im Future, dass der um bis zu 10-15% innerhalb weniger Tage nach oben springt.
Ich habe jetzt gerade mal aktuell nachgeschaut, Südafrika, das ist ja richtig gut, dass der Trump Südafrika mit 30% Strafzöllen belegt hat, oder? Richtig cleverer Schachzug.
Ich glaube, dass die USA ihr eigenes Süppchen da kocht, gerade was die kritischen Rohstoffe angeht und gerade was die kritischen Metalle angeht. Also jetzt am 25. August ist die neue Liste der kritischen Metalle des Departments rausgekommen in den USA und da ist ja erstmalig auch Silber und Kupfer drauf.
Silber und Kupfer, also das ist doch eigentlich, ist eigentlich Standard. Also das sind doch Standardmetalle.
Das sind eigentlich Standardmetalle, deswegen war der Markt auch überrascht, aber es wurde von der US-Regierung als kritisches Metall eingestuft. Bei Silber könnte ich mir gut vorstellen, ein Grund ist, dass wahrscheinlich 25-30% der weltweiten Produktion auch wieder aus Hochrisikogebieten kommen, die geopolitisch einfach fragil sind. Und beim Kupfer und beim Silber ist es momentan so, dass wir wirklich schon eine strukturelle Shortage haben. Im Silber ist die Shortage da, ich glaube seit 2017. Und ich habe mir mal angeschaut, also die letzten 5 Jahre zurückgehend bis 2019/20 ist das Defizit in der Silberproduktion mittlerweile in den letzten 5 Jahren so hoch, dass es einer gesamten Jahresminenproduktion entspricht. Also wir reden hier über richtig hohe Zahlen und ich glaube, das ist einer der Beweggründe, warum die US-Regierung gesagt hat, sie nimmt diese beiden Metalle auch auf die kritische Liste drauf. Also da sieht man schon, dass politisch und gerade in den USA ist auch bei seltenen Erden, also diese vermeintliche Beteiligung an MP Materials, das sind alles Themen, wo die USA sich einfach positionieren möchte, weil die wissen, dass das in Zukunft wahrscheinlich nochmal schwieriger wird, weil die globalen Handelsströme sich seit der Pandemie nie wieder in die Richtung erholt haben, wo wir davor waren. Jetzt nicht wegen der Pandemie, sondern eigentlich wegen geopolitischen oder politischen Verwerfungen. Ob das jetzt Handelskriege sind oder ob das irgendwelche Sanktionen gegenüber Ländern sind. Aber Fakt ist, es führt dazu, dass dieses Angebotsdefizit, das wir in den Industriemetallen schon haben, dadurch eigentlich nochmal verstärkt wird, weil eben die Marktteilnehmer realisieren, dass das Angebot nicht in der Form vorhanden ist, wie wir es bräuchten. Hat einerseits damit zu tun, dass kurz nach der Pandemie viele Explorationsprojekte im Minenbereich einfach on hold gestellt wurden. Auch durch diese stark steigenden Zinsen, die wir Anfang der 2020er Jahre gesehen haben, sind viele Projekte nach hinten gestellt worden. Das ist genau das, was uns jetzt eigentlich einholt, dass wir eigentlich weltwirtschaftlich gesehen eine extrem hohe Nachfrage nach Industriemetallen haben. Bedingt durch verschiedenste Gründe, also ob das jetzt die Infrastrukturprogramme der Europäischen Union sind, ob das die Aufrüstung weltweit ist. Aber die Minenproduzenten und die Explorer kommen eigentlich nicht nach, dieses Defizit zu decken. Und ich gehe davon aus, dass wir dieses Defizit noch länger haben und dass es größer wird.
Und was machen diejenigen, die sowas recyceln?
Also wir sind insgesamt beim Silber knapp über 1.000 Millionen Unzen pro Jahr. Das ist das, was im Markt zur Verfügung stehen. Und um ein Beispiel zu geben, davon kommen knapp 840 Millionen Unzen kommen aus der Minenproduktion. Also das ist das, was neu geschaffen wird. Und das, was du jetzt angesprochen hast, das Recycling, ist ja das, was an der Oberfläche da ist, was recycelt wird. Das ist ungefähr die Differenz zu diesen 1.000 Millionen. Also sprich, das sind knapp 193 Millionen, 195 Millionen Unzen, die jährlich recycelt werden. Das steigt über die letzten 10 Jahre leicht an, aber marginal. Also ich glaube nicht, dass das uns retten könnte, sagen wir es mal so. Und noch dazu, wo wir eben gesehen haben, gerade aus dem Bereich der Photovoltaik, aus dem Bereich der grünen Wende, wir hatten 2016 eine Nachfrage aus diesem Bereich von knapp 80 Millionen Unzen und sind aktuell bei fast 200 Millionen. Das ist die Studie, die du eingangs angesprochen hast von der Universität Gent. Die hat sich genau das angeschaut, wie eben die Nachfrage aus der Photovoltaik, ob die quasi die Silbernachfrage nochmal erhöht. Und das ist so. Das hat interessanterweise damit zu tun, dass die Technologie im Photovoltaikbereich sich weiterentwickelt. Das heißt also, unsere Photovoltaik-Anwendungen werden leistungsstärker, aber diese Leistungsstärke wird zusätzlich durch mehr Silber erreicht. Das heißt, du musst mehr Silber verbauen, damit du diese Leistungsstärke erreichst. Und das ist das Interessante. Ich glaube, das haben viele noch nicht so auf der Uhr gehabt, dass der technologische Wandel dazu führt, dass die Nachfrage nach Silber aus dem Photovoltaikbereich noch größer wird. Wir sind bei knapp 200 Millionen Unzen aus der Photovoltaik und die Universität Gent geht davon aus, dass dieser Bedarf bis auf 450 Millionen Unzen im Jahr 2030 ansteigen kann.
Also nicht der Krieg ums Wasser, der ist ja jetzt vorbei, weil man ja Meerwasser sehr gut entsalzen kann, hatte ich die Tage gehört, sondern der Krieg um Metalle, Gold, Silber.
Ja, und wir haben es eingangs ja besprochen, das ist dieses Misstrauen gegenüber dem US-Dollar einerseits, weil eben Donald Trump die Fed so stark unter Druck setzt. Du hast es ja gesagt, das war immer eine Institution, auf die man sich verlassen konnte. Und durch diese politische Unsicherheit, durch diesen Druck sinkt natürlich auch das Vertrauen in die Fed, in den Markt, in den US-Dollar. Das sieht man ja, sonst wird der US-Dollar nicht fallen. Und das führt natürlich jetzt auch noch dazu, dass gerade die Nachfrage nach Gold und Silber von Seiten institutioneller Kunden wie zum Beispiel Notenbanken massiv nach oben gehen. Das ist ja ein Grund, warum der Goldpreis so stark gestiegen ist. Also wir haben mittlerweile eine Nachfrage von über 1000 Unzen nach Gold, allein aus dem Notenbankbereich. Und das Krasse ist, dass wir die ersten Tendenzen haben, dass Silber auch von Notenbanken gekauft wird. Also die Notenbank von Russland zum Beispiel hat sich Anfang des Jahres die Möglichkeit eingeräumt, ich glaube im Gegenwert von einer halben Milliarde US-Dollar Silber zu kaufen. Und es ist nachweislich, dass die Notenbank von Saudi-Arabien erstmalig in einen Silber-ETF investiert hat. Also finde ich total interessante, wie soll ich sagen, Entwicklungen, ja, wo die mit so brach gelegen sind und erst in den letzten 5 Jahren der Markt wieder realisiert, dass es eigentlich das einzige Safe-Haven-Asset ist, das es gibt im Markt.
Ich traue mich ja gar nicht, die Frage zu stellen nach den seltenen Erden, die ja eigentlich die Metalle der seltenen Erden sind und auch gar nicht so selten, wie der Name eigentlich vermuten lässt. Aber da bist du ja der Fachmann, du hast dich richtig reingefuchst. Was ist denn das Problem der Metalle der seltenen Erden?
Also bei den seltenen Erden, die Begriffsbezeichnung ist eigentlich falsch, weil die seltenen Erden gibt es relativ häufig. Das Problem ist nur, dass sie nie als einzelnes Metall vorkommen, sondern immer in einer Konzentration mehrerer Metalle. Und die Seltenheit bezieht sich eigentlich eher darauf, dass die Verfügbarkeit relativ knapp ist. Und die Verfügbarkeit ist deswegen so gering, weil das Extrahieren dieser Metalle extrem aufwendig und umweltschädlich ist. Also China ist da ja führend. Ich glaube, 80% des Marktes der seltenen Erden kommen aus China. Hat in erster Linie damit zu tun, dass die schon in den 80er Jahren mit dem Abbau begonnen haben, weil die realisiert haben, dass das in der Hochtechnologie besonders stark nachgefragt sein wird, wie die Computerisierung angefangen hat in den 80er Jahren. Und wir sehen das ja heute. Also seltene Erden werden ja besonders stark genutzt in allen hochtechnologischen Instrumenten, ob das jetzt Smartphones sind, ob das Photovoltaikanlagen, Windräder, Bildschirm, Rüstungsgüter, also sprich Raketen oder auch Panzer oder was auch immer. Da wird das ja extrem stark verbaut und die Krux ist, dass der Abbau so umweltschädlich ist. Es ist ja eigentlich abstrus, dass wir zum Beispiel in Deutschland jetzt die grüne Wende hochloben, weil wir CO2 weniger ausstoßen, was ja auch gut ist. Aber im Endeffekt, wenn man sich mal anschaut, wie seltene Erden abgebaut werden, die du brauchst, um ein Windrad zu betreiben oder die Photovoltaik in Gang zu halten, dann wird der eigentlich fast schlecht, ja, weil dieser Abbau ist so dermaßen umweltschädlich, da werden Giftstoffe in die Erde hineingepumpt, in die Erdkruste hineingepumpt, die du nicht mehr rausbekommst. Also es ist ein sehr, sehr interessantes Thema und ist ein geopolitisches Thema geworden, hat, glaube ich, so 2010, 2015 angefangen mit dem ersten Handelskrieg zwischen China und den USA. Und die USA wissen und der Rest der Welt auch, dass wenn sie diese seltenen Erden nicht genug zur Verfügung gestellt bekommen, dass sie halt ein massives Problem genau in diesen Bereichen bekommen werden, ja, dass sie da halt nicht weiter sich entwickeln können. Und das führt eigentlich dazu, dass seltene Erden, die eben nicht selten sind, das macht die Verfügbarkeit so extrem eng und das treibt die Preise. Und es gibt zwar mehrere Unternehmen, die in dem Bereich außerhalb Chinas tätig sind. Aber wirklich große gibt es eigentlich nur zwei. Das eine ist die MP Materials, das ist in den USA ein Unternehmen. Und das zweite ist die Lynas Rare Earth, ein australisches Unternehmen. Ich habe es mir jetzt kurz vor unserer Sendung nochmal angeschaut. Also die Lynas Rare Earth ist seit Januar 2025 um 160% angestiegen. Und da sieht man schon, dass der Markt einfach damit rechnet, dass das noch dünner wird. Die Nachfrage bleibt groß, wird wachsen und das Angebot wird eher kleiner werden.
Also dann bitte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sämtliche Schubläden durchsuchen bei euch zu Hause, ob da irgendwelche alten Handys noch rumliegen oder Computer. Nicht wegschmeißen, sondern das Ding recyceln. Carsten Storck, Dankeschön für diesen hochinteressanten Ausflug in die Welt der Metalle, seltener und weniger seltener. Es ist ein Asset, um das ein Wettlauf begonnen hat, schon vor 15 Jahren. Und das wird sich zwangsläufig und hat sich auch schon im Preis niedergeschlagen. Dankeschön fürs Interview.
Vielen Dank für die Einladung.
Mehr im Blog bei von Tobel, der Von-Kanal.
Börsenradio Network AG.